Im Sommer sind meine Familie und ich einige Wochen lang in den USA gewesen und wir sind gestaffelt, also zusammen hingeflogen, aber gestaffelt wiedergekommen. Und die letzten 2 Tage, bevor Steffi zurückgeflogen ist, konnten sie und ich in Chicago verbringen. Meine Eltern hatten die Kinder und wir hatten diese 2 Tage für uns. Das war ganz nett. Und als ich dann einige Monate davor ein Hotel für diese Zeit buchen wollte, da habe ich geguckt, weil ich etwas im Stadtzentrum haben wollte, dass wir nicht stundenlang fahren müssen, jedes Mal, wenn wir irgendwas anschauen wollten. Habe ein Hotel gefunden und habe gesehen, dass für nur, ich glaube, es waren $5 pro Nacht mehr, konnte ich eine bessere Zimmerklasse bekommen. Und da, 2 Nächte, $10, das geht, das machen wir. Und dann, als wir im Hotel angekommen waren, sind wir aufs Zimmer gegangen und ich habe gesehen, nee, warte hier. Das ist nicht die Zimmerklasse, die ich gebucht habe. Bin dann wieder runter und habe das denen unten erklärt. Und also nicht so ausführlich, aber habe denen gesagt, hier, wir hatten eine andere Zimmerklasse gebucht. Und die haben nachgeguckt und haben gesagt, hier, wir geben Ihnen dieses Zimmer. Das Zimmer, das Sie uns dann gegeben haben, das war zwar in der Klasse, die ich gebucht habe, allerdings hatte ich nicht mit Seeblick gebucht, weil von diesem Hotel aus konnte man direkt zum Michigansee gucken. Und sie haben uns ein Zimmer gegeben, was im obersten Stockwerk war, was direkt zum See rausgeblickt hat. Das war schön. Also das war Nordseite, was zum See geschaut hat. Diese gesamte Wand war alles Fenster, weil es war kein Gebäude uns gegenüber. Da hätte gar keiner reingucken können. Und wenn man ein bisschen links geguckt hat, hat man das Navy Pier gesehen, also so eine Stelle, wo verschiedenste Attraktionen sind und Einkaufszentren und, und. Und dann, wenn man rechts geguckt hat, hat man das Aquarium, Planetarium, Field Museum, also verschiedenste Markenzeichen von Chicago waren dann auch vom Zimmer aus grundsätzlich zu sehen. Sogar am letzten Abend da haben wir ein Feuerwerk vom Zimmer aus zuschauen können. Ja, uns ging es richtig gut. Ich hoffe, ihr gönnt es uns, dass wir da ein bisschen königliche Behandlung bekommen haben. Naja, ob es unbedingt königlich war, sei dahingestellt. Fürstlich war es für uns auf alle Fälle. War viel schöner als was wir da erwartet haben. Und wir freuen uns natürlich, wenn etwas unerwartet Gutes passiert. Wenn man irgendein Upgrade bekommt oder vielleicht sogar einen zusätzlichen Gang vom Menü oder irgendwas, wo man nicht damit gerechnet hat, es sich selber nicht vielleicht hätte leisten können, aber man bekommt etwas Zusätzliches, wo man sich drüber freut und denkt, oh, hier wurde ich gut behandelt, vielleicht sogar königlich behandelt. Aber wie ist es im Leben dann, wenn es in die andere Richtung geht? Also nicht nur, dass man nicht die gebuchte Klasse vom Zimmer bekommt im Hotel, sondern wo es richtig an die Substanz gehen kann. Wie zum Beispiel an der Arbeit, wenn man gemobbt wird. Nicht, weil man irgendwas Schlechtes, Schlimmes getan hat, sondern einfach, weil es ein paar Kollegen gibt, wem es nicht passt, dass du da bist. Dass es dich gibt, sozusagen. Oder wenn die Kollegen versuchen, die Lorbeeren einzustreichen für die Arbeit, die du gemacht hast. Das sind dann Fälle, wo es richtig happig werden kann. Oder ich muss sagen, ich bin sehr erfreut zu hören, dass es gestern beim Marsch fürs Leben relativ friedlich zugegangen ist, weil in der Vergangenheit ist es ganz anders gewesen mitunter. Leute wurden mitunter tätig angegriffen von Gegendemonstranten, während sie versucht haben, einen Schweigemarsch durch Berlin zu machen, um aufmerksam zu machen, dass es hier Menschen gibt, die kein Lobby haben. Also manchmal im Leben geht es wirklich anders, als was wir es möchten. Anders, als was wir vielleicht erwartet haben. Nun, wir betrachten seit einigen Wochen, wie Matthäus uns zeigt, dass Jesus der König ist. Wir haben gesehen, dass Petrus ihn als König erkannt hat, indem er gesagt hat, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Wir haben, als wir vor einigen Wochen die Bergpredigt angeschaut haben, sozusagen seine Regierungserklärung gesehen, wo er gesagt hat, So sollen die Bürger meines Reiches sich verhalten. Das sollen sie anstreben. Viele, praktisch alle Jesu Nachfolger, waren immer wieder verwirrt über das, was er getan hat, beziehungsweise was er nicht getan hat. Sie haben erkannt, dass er der König ist, aber sie haben wirklich gedacht, der König kommt hier mit einem, nicht nur einem Machtwort, sondern mit Gewalt und befreit sie politisch. Und Jesus hat sich immer wieder ganz anders verhalten, als sie erwartet haben. So sehr, dass selbst Johannes der Täufer, wen Jesus selber hochgelobt hat, Johannes der Täufer hat die Frage ausrichten lassen, bist du es? Oder sollten wir auf einen ganz anderen warten? Sollten wir nach jemandem anderen Ausschau halten? Eine Frage, die wir uns vielleicht auch immer wieder stellen. Ist es, auf wem ich mein Leben aufbauen soll? Aber Jesus hat dem Johannes ganz deutlich gesagt, ich bin es. Auch wenn es anders läuft, als was du erwartet hast. Ich bin es. Und letzte Woche haben wir ein Thema behandelt, das für uns schwierig ist, obwohl es durch die längste Zeit der Geschichte und auch an vielen Stellen in dieser Welt heute gar nicht in Frage gestellt wird. Aber für uns ist es zumindest immer wieder schwierig, mit dem Thema Hölle umzugehen. Aber wir sehen, dass der König auch zum Gericht sitzen wird und dass er nicht einfach jeden durchwinkt, sondern dass es einen Unterschied macht, wie wir leben. Es macht einen Unterschied, auf wen wir bauen. Nun, ein König und ein Königreich, das sind Dinge, die wir in unserem Alltag in dem Sinn nicht so wirklich kennen. Politisch gesehen völlig fremd. Etwas, was uns also gar nicht mehr vertraut ist. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen, Jesus ist König. Und dieser König, er hat das Sagen. Das fällt uns immer wieder schwer, uns dem hinzugeben. Es ist nicht eine Situation wie in der Politik heute. Ich meine, nächste Woche haben wir die Wahl. Und jeder deutsche Bürger über 18 Jahre hat jedenfalls die Möglichkeit, hinzugehen und sein Kreuz zu machen, zweimal sogar, und seine Stimme abzugeben, wen er am liebsten in Regierungsverantwortung sehen möchte. Nun, wir wissen, wird nicht immer so ausgehen, wie wir es vielleicht selber gewünscht haben, in welche Richtung auch immer das gehen mag. Es werden viele Leute nächste Woche enttäuscht sein, dass die Partei so viele Stimmen bekommen hat, und wiederum andere werden enttäuscht sein, dass die Partei so viele Stimmen bekommen hat. Aber dann erwarten wir es von unseren Politikern, dass sie Kompromisse suchen, dass sie Mittelwege suchen, dass jeder ein bisschen was nachgibt. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, in diesem Königreich von Jesus ist das nicht so, dass wir mit ihm ein bisschen verhandeln, um vielleicht, dass er ein bisschen nachgibt, dass wir es doch ein bisschen mehr nachmachen können, wie wir es wollen. Sondern er ist der König und er hat das Sagen. Das fällt uns immer wieder schwer. Aber Jesus, wie ich schon gesagt habe, wie Jesus sich verhalten hat, hat seinen Nachfolgern immer wieder verwundert und verwirrt. Heute schauen wir uns einen Text an, wo Jesus, in einem gewissen Sinne eine königliche Behandlung bekommt. Ich lese aus Matthäus Evangelium Kapitel 27, die Verse 27 bis 31. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium, das Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen. Den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen, »Heil dir, König der Juden!« Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus. um ihn zu kreuzigen. Manche vermuten, dass dieses Prätorium, von dem hier gesprochen wird, es könnte eventuell der Palast vom König Herodes der Große gewesen sein. Herodes der Große war der König, als Jesus geboren wurde. Er war es, der Jesus als Baby umbringen lassen wollte. Er war ein paar Jahre später verstorben und die römische Politik hat sich da geändert. Es kann durchaus sein, dass dieses Prätorium, wo Jesus da hineingeführt wurde, tatsächlich mal ein Königspalast gewesen ist. Sie haben ihn dann einen Mantel umgelegt, bestimmt kein besonders schönes, aber die Farbe deutet darauf hin, dass es ursprünglich von jemandem stammt, der jedenfalls viel mehr Macht hatte als jemand, der gerade zum Tode verurteilt wurde. Der König wird gekrönt mit Dornen. Sie geben ihm einen Stock in die Hand, der einen Zepter imitieren soll. Sie gehen dann aufs Knie und rufen: Heil dir, König der Juden! Das Wort, das hier ins Deutsche als Heil übersetzt wird, ist das Wort für Freude. Es ist die reinste Verhöhnung. Jesus wird verspottet und erniedrigt, aber genau wie er es selber vorhergesagt hat. Aber einige andere Dinge, die Jesus gesagt hat, sind wichtig an dieser Stelle. Wenn wir sehen, wie Jesus behandelt wurde, dürften eigentlich verschiedene Worte, die er gesprochen hat, nachklingen. Wie wenn er gesagt hat: Wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Oder wenn er sagt: Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Je gehört, dass jemand diesen Spruch als Taufspruch bekommen hat? Nee, als Taufspruch vergeben wir lieber Verse, die viel ermutigender wirken. Auch zu Recht, ich bemängle das gar nicht, dass wir Verse raussuchen, die schöner klingen. Aber wenn wir überlegen, was Jesus selber gelehrt hat und vor allem, was Jesus selber durchgemacht hat, müssen wir vielleicht überlegen. Und es sind andere Teile dieser Welt, wo ich denke, dass dieser Vers von Jesus durchaus als Ermutigung dienen würden, wegen dem, was manche Menschen durchmachen müssen, wenn sie Christus bekennen. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Und was sollen wir mit solchen Textstellen anfangen? Diese Worte von Jesus, die uns nicht einfach in den Schlaf wiegen, sondern die uns darauf aufmerksam machen, dass die ganze Welt nicht Hurra schreien wird. Was sollen wir damit machen, wenn wir lesen, dass unser König verhöhnt und verspottet wurde? Also ich denke, zu einem ist es ganz wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen führen: Jesus hat uns nicht aufgefordert, uns der Welt anzupassen. Er hat uns nicht dazu berufen, uns anzupassen, dass wir leichter durch das Leben kommen. Er hat es nicht getan und Anpassung ist das Gegenteil von dem, was er von uns will. Trunkenheit, Faulheit, Egoismus, Hass sind alles Dinge, die im Widerspruch zum Reich Gottes stehen. Und Gott gibt uns seinen Heiligen Geist, auf dass wir verändert werden können. Ja, der Weg des geringsten Widerstandes ist es, dass wir uns anpassen, das machen, was die anderen machen, das machen, was die anderen gerade in dem Moment von uns erwarten. Aber Jesus hat sich nicht angepasst und hat seinen Nachfolgern aufgerufen, sich auch nicht anzupassen in dem, was in dieser Welt sich so ausbreitet. Wir sind dazu berufen, anders zu sein. Und das sollte Auswirkungen haben auf das, wie wir leben. Und es geht nicht darum, dass wir uns selber in die Lage versetzen, dass wir auf die anderen schauen, beziehungsweise auf die anderen herabschauen können und sagen können, ja, das, was ihr macht, das machen wir nicht. Wir sind besser. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Ich denke, das ist sogar ein ganz wichtiger Punkt dabei. Für Jesus geht es nicht darum, dass wir auf die anderen schauen und von denen entweder den Ton angeben lassen, wie wir zu leben haben, oder dass wir auf die anderen schauen und denken, oh, wir sind besser als sie. Es geht Jesus gar nicht darum, dass wir unsere Augen auf die anderen richten, sondern es geht Jesus darum, dass wir unsere Augen auf ihn richten. Dass wir unsere Signale von ihm nehmen, dass wir unsere Augen auf ihn schauen und sagen, dir will ich ähnlicher werden. Ich will mehr so sein, wie du es bist. Und dann kommt nichts von Überheblichkeit den anderen gegenüber, kommt nichts von Stolz auf, sondern es kommt, dass wir sehen, er ist der König, er setzt den Maßstab, er ist das Beispiel für uns, das erstrebenswert ist. Und dann werden wir unseren Mitmenschen auch schon gar nicht mit Verhöhnung oder mit Stolz begegnen, sondern wir werden ihnen mit Liebe begegnen, genau wie Jesus es getan hat. Als Jesus am Kreuz hing, hat er selber gesagt, er hätte Tausenden von Engeln kommen lassen können. Er hätte sich sofort befreien lassen können. Aber was hat er getan? Er hat gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Texte wollen uns auch zeigen, dass wir die Treue zu unserem Gott halten sollen. Es ist häufiger gesagt worden, es gibt zwei Worte, die absolut nicht zusammenpassen. Nein, Herr. Diese beiden passen nicht zusammen, das geht nicht. Er will unser Herr sein und lädt uns dazu ein, lädt uns nicht dazu ein, das zu tun, was uns gerade passt, sondern ihm die Treue zu halten und ihn bestimmen zu lassen, wie wir leben. So häufig machen Christen, ich stecke da mittendrin dabei, wir machen uns Gedanken und Sorgen darum, mache ich gerade in diesem Moment das, was Gott von mir will? Oder habe ich vielleicht sogar seinen Willen verpasst und er ist sauer auf mich, weil ich in diesem Moment nicht das Richtige mache? Und ich muss mich selber immer wieder daran erinnern, für Gott ist es viel, viel wichtiger, wer ich bin, als was ich tue. Letzte Woche habe ich aus Matthäus 25, die Verse 31 und folgendes gepredigt. Und in diesem Text finden wir, wie Jesus sagt, dass er, wenn er zum Gericht sitzt, er wird die Menschen zu sich holen lassen, er wird sie auch trennen lassen. Er bezeichnet die zwei Gruppen als Schaf und Böcke. Er sagt zu den Schafen, kommt in meine Herrlichkeit, denn als ich in Not war, habt ihr mir geholfen. Und die werden dann sagen, klar doch, wussten wir schon. Nee, wenn du in diesem Text schaust, das ist nicht das, was da steht, sondern die fragen, wann haben wir dich in Not gesehen und haben dir geholfen? Die waren selber überrascht, dass Jesus das zu ihnen sagt. Und ich denke, das zeigt nicht nur das, was sie getan haben, was Jesus da aufgelistet hat, es zeigt, dass das ein Teil ihres Wesens geworden ist. Sie haben durch den Geist Gottes getrieben, die haben anderen Menschen geholfen, weil man das macht. Nicht aus Berechnung. Okay, wenn ich noch ein paar Menschen helfe, dann habe ich mein Soll erfüllt, dann komme ich in den Himmel. Nein, ihr Sein, wie sie sind, das ist das, was ihr Handeln dann bestimmt hat. Und für Gott ist es viel wichtiger, wer du bist, als was du gerade im Moment tust. Weil dein Sein wird dein Handeln nicht nur im Moment, sondern auf lange Frist beeinflussen und verändern. Und das ist ganz wichtig, dass wir in diesem Sein die Treue zu unserem Gott halten. Und Jesus hat uns auch im Vaterunser gelehrt, ein Teil von diesem Gebet ist, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich muss zugeben, für mich immer wieder eine ziemliche Herausforderung, diese Zeile zu beten. Ich will, dass mein Wille geschieht. Das passt mir viel besser. Aber ich weiß, um die Treue zu ihm zu halten, muss ich von ihm lernen, zu beten, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Und was hat Jesus am Abend vor seiner Kreuzigung gebetet? Im Garten von Gethsemane hat Jesus selber gebetet, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mich vorübergehen. Zu gut Deutsch heißt das, hey, das will ich jetzt nicht machen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Die Hingabe zum Vater, die Treue zum Vater, war für ihn an allererster Stelle, koste, was es wolle. Und es hat ihn unwahrscheinlich viel gekostet. Aber Gott, der Vater, hat das dann auch honoriert, dass er die Treue zu ihm gehalten hat. Die königliche Behandlung, die Jesus bekommen hat, war nicht das, was ihm zugestanden hätte. Aber er ließ sich nicht abbringen, denn er wusste, dass Gott etwas viel Größeres mit ihm vorhatte. Bist du bereit, Gott etwas viel Größeres in deinem Leben machen zu lassen? Bist du bereit, ihm die Treue zu halten? Bist du bereit, ihm nachzufolgen und dich in deinem Denken, in deinem Sein von ihm verändern zu lassen? Dich nicht dieser Welt anzupassen? Stellt sich schlicht und einfach zum Schluss die Frage, warum solltest du auf das Leben setzen, das du nicht behalten kannst? Wenn du in ihm das Leben haben kannst, was du nicht verlieren kannst. Amen.